Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Jugendroman, der ein richtig ernstes Thema aufgreift, den Selbstmord nämlich, mit dem junge Menschen manchmal nicht nur flirten. Aber wie davon im Buch erzählt wird, das ist so virtuos, cool, elegant und umwerfend witzig, dass ich sofort an Wolfgang Herrndorfs furiosen Chick denken musste. Murmel Clausen heißt jetzt der Autor. Und wir fragen ihn gleich aus zu seinem Roman Lemming in dieser Lesart. Fein, dass Sie wieder zuhören. Reinhold hatte nicht nur einen Scheißnamen, sondern auch einen tiefer gelegten Audi A3. Wenn ein Roman so beginnt, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Das dachten wir in der Lesart-Redaktion alle und waren uns einig, dass der Schriftsteller Murmel Clausen unbedingt eingeladen werden muss. Als Drehbuchautor für den Tatort oder Bully Herbigs Schuh des Manitou, da ist er schon berühmt, aber er schreibt auch erfolgreiche Jugendbücher. Und jetzt gibt es dieses neue Lemming. Komischer Titel, denkt man erstmal, klären wir noch. Guten Morgen, Murmel Clausen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Einen schönen guten Morgen, Herr Scholl.
Bevor man zu diesem furiosen ersten Satz kommt, Herr Clausen, liest man im Buch eine Triggerwarnung mit diesem ersten Satz. Das Buch behandelt das Thema Suizid und suizidale Gedanken. Dann folgen so Links, QR-Codes zu Hilfsangeboten. Wie sind Sie denn auf diesen ja doch tief ernsten Stoff gekommen? Selbstmord von Jugendlichen ist ja ein ganz heikles Feld.
Ist ein Thema, das mich seit sehr, sehr langer Zeit beschäftigt. Die erste Idee für diesen Roman, für diese Geschichte, ist 20 Jahre alt. Da habe ich die ersten Skizzen gemacht, wie man das angehen könnte. Und das ist einfach ein Thema, das ich kenne mehr Menschen, die sich selbst das Leben genommen haben, als die eines natürlichen Todes gestorben sind. Und deswegen dachte ich, darüber muss man was schreiben.
Mhm. Und ihre Helden, zwei Jungs, ein Mädchen, so zwischen 16 und 18, die spielen nicht nur mit dem Gedanken, die haben das tatsächlich vor, in Reinholds Audi zusammen zum Plattensee in Ungarn zu fahren, um sich dort zu dritt das Leben zu nehmen. Wer ist denn dieser Reinhold mit seinem Namen?
Reinhold ist ein 18-Jähriger, der vom Schicksal schon ziemlich gebeutelt wurde. Er ist mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen, weshalb er etwas, ich beschreibe es als knautschig aussieht. Ja. Und er wurde von seiner Mutter sofort als Missgeburt abgestempelt und auch entsprechend im ganzen Ort so betitelt. Und er hat dann ein Suizidforum aufgemacht, weil er in seinem Leben eigentlich nichts mehr sieht. Er sucht den Tod und sucht Menschen, mit denen er vielleicht diese letzte Reise antreten kann, und trifft dort dann eben auf Kolja, den Erzähler des Romans, und Verena.
Verena, die antwortet auf diesem Forum ihm. Also sie ist eigentlich so die treibende Kraft. So. Sie schlägt das vor, so das gemeinsame Hopsgehen. Warum ist sie denn so morbide drauf?
Sie hat auch ein brutales Schicksal, nämlich eine Mutter, die vom Vater umgebracht worden ist. Sie war die Zeugin des Ganzen. Das Ganze ist in dem Corona-Wahnsinn passiert. Den habe ich damit mit einfließen lassen, diese Absurditäten, die dort passiert sind. Der Vater, ein vollkommener Corona-Leugner und auch dann wahrscheinlich in den Verschwörungssumpf abgedrifteter Kerl, der nicht damit zurechtkam, dass seine Frau, die Tochter und sich selbst hat impfen lassen, um eben an den Plattensee zu fahren.
Diese Geschichte bekommt noch eine ganz besonders finstere Pointe, die dürfen wir natürlich nicht, nicht verraten am Ende. Erzählt wird alles von Kolja, Sie haben es schon gesagt, bei ihm ist früh klar, dass er eigentlich, Gottlob, nur so tut. Er hat eigentlich keinen Bock zu sterben, obwohl er auch genug familiäre Päckchen zu tragen hat. Was hatten Sie eigentlich zuerst im Kopf? Sie haben schon erzählt von diesem Stoff, der Sie so bewegt hat. Aber was war zuerst da, dieses Trio oder die Story?
Es war erst ein Trio da, das sich gemeinsam das Leben nehmen wollte. Und diese erzählerische Idee, dass eigentlich einer dagegen arbeiten muss, dass mein Erzähler eigentlich genau gegensteuern muss, die anderen beiden von diesem letzten Schritt abhalten möchte, die kam eben jetzt erst 20 Jahre später. Davor hat es alles nie so erzählerisch funktioniert, weil irgendwie alle das gleiche Ziel hatten. Und manchmal muss eine Idee einfach ewig gären, um dann plötzlich Klick zu machen.
Ich frage das auch, weil Sie ja ein Drehbuchprofi sind und der ganze Roman, der liest sich auch wie ein Road Movie, High Speed Action. Zuerst muss Verena aus einem Heim für schwer Erziehbare befreit werden. Und dann geht's ab auf die Autobahn, Kippen und Red Bull werden geklaut an der Tanke. Und Reinhold lässt in seinem Audi die bösen Onkels dröhnen. Warum findet Kolja die eigentlich zum Kotzen?
Weil er einen relativ guten, funktionierenden Musikgeschmack hat. Nein, Reinhold hört nur so Deutschrock und Kolja kommt einfach mit der Banalität der Texte einfach nicht klar. Und das beschreibt er auch ganz schön in dem Buch. Er ist ja der Erzähler, ich habe es ja nur aufgeschrieben.
Achso, Lemming, mit dem Titel kann man erstmal gar nichts anfangen, bis man dann schnallt, das soll Lemming heißen, ne? Also die Tiere, die Wühlmäuse. Aber mit Rechtschreibung haben es die drei nicht so. Fand ich schon ein bisschen gemein, so die Jugend kann nicht mehr richtig schreiben.
Ach, das ist nur Reinhold. Die anderen, die schreiben ja einigermaßen. Aber ich habe eine 13-jährige Tochter, die zum Glück sehr gut schreiben kann. Aber wenn man in die WhatsApp-Gruppen reinschaut, in der sie manchmal so aktiv ist, dann sieht man doch, dass es da Nachholbedarf geht in Sachen Rechtschreibung.
Warum eigentlich gerade Ungarn, der Plattensee? Haben Sie da besondere Beziehungen hin, so wie Sie die Gegend beschreiben und die Verhältnisse, auch die Sprache, kennen Sie sich ja echt aus?
Ich habe Google Maps. Ich muss wirklich zugeben, ich war noch nie in Ungarn.
Ach echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nein, wirklich nicht. Nein, ich wäre wahnsinnig gerne hingefahren, aber im letzten Jahr war so viel zu tun, weil wir, also meine Familie und ich, ja nach Namibia ausgewandert sind. Ich sitze ja hier auch gerade bei Hitradio Namibia im Studio, die es freundlicherweise zugelassen haben und mir hier das Studio freigehalten haben. Und deswegen habe ich die Reise leider nicht machen können.
Ja, hätte ich nachher noch so nebenbei erwähnt, dass wir sie in Namibia erreichen, ist ja schon ein bisschen spektakulär. Was nun alles da passiert am Plattensee, das darf man mit keinem Wort verraten. Es ist zum Schießen witzig, aber eben durchdrungen auch von einem tiefen Ernst, wenn es um diesen finsteren Plan geht. Da entwickeln sie ja so wie nebenbei die doch sehr philosophische Diskussion auch um dieses humane Problem Suizid. Wir Menschen sind eben keine bewusstlosen Lemminge, die im Pulk über die Klippe gehen, sondern wir haben die Entscheidung. Wie war das für Sie, Herr Clausen, beim Schreiben, ja, diese Balance zu halten, bloß kein Traktat, in der Triggerwarnung steht zwar, und da passt es, jedes Leben ist kostbar, aber im Roman wäre solches Pathos ja wahrscheinlich fatal, ne?
Ja, also diese Triggerwarnung, die ist übrigens in der aktuellen Ausgabe nach hinten gestellt, hinter den Roman. Ich selber hatte einen Moment, das beschreibe ich auch im Nachwort, wo ich auf einer Klippe stand in der Türkei und plötzlich dieses Gefühl hatte, da könnte ich jetzt eigentlich runterspringen. Da war ich auch so in dem Alter, ich glaube 14, 15. Und was mich erschüttert hat, war diese Gleichgültigkeit, mit der ich dieses Thema plötzlich im Kopf hatte. Und genau das versuche ich auch eben in Koljas Erzählung, also in den Roman zu packen. Und dieser Umgang mit dem Thema Tod in dem Alter zwischen 16, 18, wo man einfach die Auswirkungen gar nicht so richtig sich ausmalen kann, sondern dann ist man halt tot. Das Leben für die anderen geht ja weiter. Und deswegen ist auch diese ganze Erzählung mit dem Humor so eng verbunden, weil es ist für ihn nicht das dramatische Thema, zu dem es für die Hinterbliebenen dann natürlich wird.
Ich hab vorhin ja gesagt, dass es mir bei Ihrem Roman gleich Wolfgang Herrndorfs Chick eingefallen ist. Freut Sie das eigentlich? Man hat Ihren Roman ja auch schon mit dieser super Netflix-Jugendserie The End of the Fucking World verglichen. Da geht es ja auch um depressive Teenager. Ernst und eben doch so ironisch und witzig, dass man die ganze Zeit lachen muss.
Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Wolfgang Herrndorf. Wir waren ja auch, ich sag mal, Kumpel, als ich in Berlin gewohnt habe. Wir sind beide durch das Internetforum Die Höflichen Paparazzi, haben wir 2001 kennengelernt und haben dann quasi jeden Tag fast online miteinander in irgendeiner Form uns ausgetauscht und waren dann immer im Kino zusammen in den Sneak Previews und haben viel Bier zusammen getrunken. Sein Roman, das ist ja eine Reise, die sofort ins vollkommen Unbekannte losgeht und in die Walachei. Deswegen mache ich auch diese Anspielung. Mein Roman ist ganz anders geschrieben und angegangen. Das ist eine viel klarere Erzählung. Also ich sage immer, der Wolfgang Herrndorf ist eben der Literat und ich bin der Erzähler.
Na, jetzt stellen Sie ja Licht mal nicht so unter den Scheffel, aber weil Sie das so gerade erzählen, dass Sie so gut befreundet waren mit dem Wolfgang Herrndorf, er hat sich ja auch das Leben genommen, als freie Entscheidung, weil er eben todkrank war mit dem Revolver. Das flößt einem so im Nachhinein Respekt ein und gleichzeitig macht es einen doch traurig. Ja, man stellt sich das immer vor, wie man diese Entscheidung trifft. Ging Ihnen wahrscheinlich genauso,
es ist,
oder?
Es ist brutal. Ich habe den größten Respekt vor den beiden Menschen, die ihn auf diesem letzten Weg begleitet haben. Er ist ja nicht alleine da hingelaufen, sondern er wurde ja begleitet von zwei guten Freunden, die dann eben oberhalb dieser Böschung stehen geblieben sind und auf den Schuss gewartet haben. Und das hat mir den größten Respekt abgezollt, ihn in dieser Entscheidung und in diesem letzten Weg noch so zu begleiten. Das fand ich sensationell. Also das eine größere Freundschaftsbeweis konnte man eben nicht machen. Ich sage immer, wir waren Kumpel. Es wäre vermessen zu behaupten, dass wir gute Freunde waren.
Ihr Buch ist jetzt schon ein paar Wochen auf dem Markt, Herr Clausen. Haben Sie eigentlich schon Reaktionen von jungen Leserinnen und Lesern bekommen?
Leider wenig. Ich glaube, ich bin bei Wohnland und Quist, das ist ein kleinerer Verlag und der Vertrieb ist eben entsprechend nicht so wie wenn man bei Random House ein Buch rausbringt, dass es dann in jeder Buchhandlung ausliegt. Ich hoffe sehr, dass die Buchhandlungen jetzt mal darauf aufmerksam werden. Aber eine Schülerin hat sich gemeldet, die hat das Buch zufällig entdeckt und war davon sehr angetan und hat seine Präsentation in ihrer Klasse gemacht. Und vielleicht, ja, lesen Sie ja noch ein paar andere Schüler.
Wenn Sie jetzt so weit weg sind in Afrika, kommen Sie denn mal nach Deutschland zu Lesungen, Auftritten oder so?
Ich hatte es vor, aber damals war leider unsere Bleiberechte noch nicht hundertprozentig geklärt. Jetzt ist es alles im Grünen. Wir sind jetzt hier legale Einwanderer und jetzt kann ich auch auswandern oder ausreisen, ohne der Angst, dass ich nicht wieder zurück ins Land komme. Und ich hoffe, dass wir im Herbst vielleicht eine Lesereise noch machen können.
Alle, die uns hier zuhören und vielleicht gefragt haben, Murmel Clausen, haben da Eltern eventuell einen an der Waffel gehabt bei der Namensnennung? Sie heißen nicht wirklich Murmel mit Vornamen, oder, Herr Clausen?
Nein, meine Eltern hatten tatsächlich einen an der Waffel. Sie haben mich Klaus Clausen genannt. ja, sie dachten zwei Buchstaben extra, die vergisst er schon. Mein Patenonkel kam dann vorbei und hat mich gehört, weil ich habe als kleines Kind, als ich so ein Jahr alt war, immer geschrien wie ein Murmeltier, bevor ich geweint habe. Und der hat dann gefragt, ob meine Eltern ein Murmeltier eingesperrt haben. Und der Name ist hängen geblieben.
Ich habe mir zig Sätze in Ihrem Buch angestrichen, Herr Murmel, hätte ich jetzt fast gesagt, Herr Clausen, die ich klasse fand. Einen lese ich noch vor, okay?
Ja, gerne.
An einer Stelle gegen Ende, da fahren Kolja und Verena nachts in einem Boot über den See und er denkt, wenn ich jetzt eine Sternschnuppe sähe, würde alles gut. Kam natürlich keine. Das ist der Sound von Murmel Clausen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Buch, Herr Clausen, und das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen nach Namibia.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Lemming, der Roman von Murmel Clausen, ist im Verlag Wohland und Quist erschienen, hat 204 Seiten und kostet 18 Euro. Jetzt stellen wir Ihnen wieder akustische Literatur vor, die wir besonders gut finden, mit einem Ausflug in eine schon fast historische digitale Berufswelt, die die junge Niederländerin Finn Veldmann in ihrem ersten Roman aufgesucht hat. Xerox heißt das Buch. Und tatsächlich geht's ums Drucken. In der alten herkömmlichen Form in vielen Unternehmen stehen ja noch diese Geräte oder standen vielmehr als Kopierer und Drucker diese Xerox. Und von der besonderen Beziehung einer jungen Frau zu eben ihrem Xerox-Drucker erzählt Finn Veldmann in ihrem Roman. Nun ist dieses Debüt auch als Hörbuch erschienen und Georg Gruber ist sehr angetan davon, vom Stoff und der Heldin.
Wenn irgendjemand weiß, wer ich bin, dann dieser Drucker.
Und der Drucker steht in einem Start-up-Unternehmen in einer niederländischen Stadt mit Grachten und Touristen. Vielleicht ist es Amsterdam. In einem kleinen Zimmer, in dem auch die Ich-Erzählerin arbeitet. Sie hat einen einfachen Job, ist aber zufrieden damit, nur darauf zu achten, dass das Papier korrekt aus dem Drucker kommt. Sie braucht einen Job, der sie nicht stresst. Und sie hat, wie sie eines Tages entdeckt, ein besonderes Verhältnis zu jenem Drucker.
Ich atmete ein paar Mal tief durch. Und nach jedem tiefen Atemzug machte der Drucker ein Geräusch und es verschob sich etwas in seinem Inneren. Erst glaubte ich, das sei Zufall, aber nach dem dritten Mal dachte ich, nein, er atmet mit mir mit. Wie ein Mann, der bei der Geburt zur Unterstützung im Rhythmus seiner Frau atmet.
Mit diesem Drucker teilt sie alles, was sie bewegt. Er ist ihr Vertrauter. Die Schriftstellerin Fien Feldmann erzählt in ihrem Debüt von einer jungen Frau, die überfordert ist von dem modernen Leben mit all seinen Anforderungen. Sie ist nicht so wortgewandt im Smalltalk wie die anderen, will sich nicht profilieren, will nicht Karriere machen.
Ich möchte mich nicht verbessern. Ich möchte nur sein. Ich hatte die vage Ambition, irgendwann den Ort zu verlassen, wo ich herkomme, und das ist mir gelungen. Mehr brauche ich nicht.
Auch wenn der jungen Frau immer wieder schmerzlich bewusst wird, dass sie sich zwischen zwei Welten befindet, dass sie ihre Herkunft aus einem Problemviertel nicht abstreifen kann, wo Gewalt auch unter Teenagern an der Tagesordnung war. Und gleichzeitig ihre Mutter nicht mehr versteht, wovon die Tochter spricht, wenn sie zu Besuch kommt. Die Tochter, die es geschafft hat, aus dem Ort wegzukommen, zumindest körperlich.
Du kannst jahrelang so tun, als ob. Du kannst darin immer besser werden. Die meisten Menschen, die du kennenlernst, werden dir glauben. Aber du bleibst immer dieselbe. Es ist nichts Äußerliches. Es ist verinnerlicht. Du bist nun mal so geformt. Manche Dinge sind unumkehrbar. Der Ton ist schon getrocknet.
Die Schauspielerin Maria Wördemann leiht dieser verunsicherten und letztlich einsamen Frau ihre Stimme. Anfangs spröde, wird die gut sechsstündige Lesung mit jeder Minute interessanter. Wo kommt die Ich-Erzählerin her? Was hat sie in ihrer Jugend erlebt? Wovor hat sie Angst? Was denkt und fühlt sie? Maria Wördemann erfüllt diese Geschichte mit Leben. Einfühlsam, klar, nachdenklich, immer wieder auch mit Humor, bei aller Gebrochenheit. Beim Zuhören wird klar, die junge Frau ist keine Kämpferin, sondern versucht eigentlich nur irgendwie durchzukommen, und dabei helfen ihr die Gespräche mit ihrem Drucker, bis sie freigestellt wird und sie ihn nicht mehr sehen darf.
Ohne ihn gibt es die halbe Welt nicht mehr. Während ich früher jedes Detail registrierte, sehe ich heute bei anderen Menschen nur noch die Hälfte des Gesichts, meist nur die linke. Ich sehe eine halbe Nase, ein Auge, ein Ohr. Das macht persönliche Gespräche schwierig, aber naja, die will ich mit anderen auch gar nicht führen.
Xerox ist eine so bittere wie geistreiche Abrechnung mit dem kapitalistischen Zeitgeist und mit intriganten Bürogemeinschaften. Eine traurige Analyse unserer Gegenwart, in der manche Menschen zu Maschinen mehr Vertrauen fassen können als zu ihren Mitmenschen. Doch auch nach ihrer Entlassung und ohne den Drucker gibt die Ich-Erzählerin sich nicht auf. Das ist das Tröstliche an dieser eindrücklichen Lesung.
Ich werde mich mit etwas Neuem beschäftigen. Was genau? Das wird sich mir irgendwann offenbaren. Damit meine ich übrigens nicht, nochmal von vorn anfangen. Das gibt es nicht. Aber das ist auch nicht nötig. Es geht ums Anfangen.
Xerox, das Hörbuch nach dem Roman von Fien Feldmann, jetzt im Speaklow Verlag als Download erhältlich.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Da gucken wir in einem neuen Bilderbuch für ganz kleine Leserinnen und Leser. Ab 4 Jahren wird der Band Wilde Blätter empfohlen, geschrieben, gezeichnet von der Französin Marie d'Orléans. Und unsere Fachfrau, Kritikerin, das ist natürlich unsere Silvia Schwab im Studio. Hallo, ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Ja, Witz und Fantasie, das sind so die Markenzeichen von Marie d'Orléans, Bilder von ihren Bilderbüchern. Treffen diese Eigenschaften auch auf die Wilden Blätter zu? Vermutlich.
Ja, das klingt natürlich so. Und ja, ich würde sagen, das klingt nach Sturmbrausen, das klingt nach herbstlichem Blätterwirbel. Aber das Titel Bild, das signalisiert das ganz genaue Gegenteil. Da wird nämlich so eine Art Buchsbaum rigoros in Form geschnitten, sodass er nicht nur aus zwei übereinander balancierenden Kugeln besteht, sondern dazwischen ist dann auch noch der Titel Wilde Blätter zurechtgestutzt. Da sorgen 3 Erwachsene mit Maßband, Lineal und Heckenschere für Maß und Arrokortesse. Nur ein kleines Mädchen sitzt unten drunter und begeistert schaut es auf einen Schmetterling. Also Witz und Wildheit sind erstmal gar nicht dabei. Und das ist natürlich dann auch schon wieder an sich witzig.
Also, und wann und wo tauchen denn dann so die ersten wilden Blätter auf im Buch? Was ist das für eine Geschichte?
Also, es gibt eine Familie, die heißt Picobello. Und da kann man ja gleich schon mal sagen, Nomen ist Omen. Die lebt in einem sehr herrschaftlichen Haus mit großem Garten, ganz genau abgezirkelten Beeten und Wegen. Ihr Gärtner Florian Blum, auch dieser Name spricht natürlich Bände, fügt sich den Wünschen seiner Arbeitgeber und schneidet, der mäht, der ordnet, der misst von morgens bis abends. Bis er eines Tages dann davon genug hat und seinen Hut nimmt und verschwindet. Und jetzt ist es so, diese nicht länger domestizierte Pflanzenwelt, die fängt sofort an zu sprießen, zu wachsen, zu blühen und zu wuchern. Und sie gerät vollkommen außer Kontrolle und nach anfänglichem Widerstand, der sehr heftig ist, lassen sich dann Herr und Frau Picobello auch auf die überschäumende Kraft der Natur ein und lassen sich davon sogar überwältigen.
Nun ist, Frau Schwab, ja diese Idee so, dass Ordnungen und die Regeln und Gewohnheiten aufgebrochen werden im Kinderbuch, also zugunsten jetzt von Chaos und Fantasie, das ist ja nicht so originell im Grunde, ne? So, das gibt's ja, ist wie so ein Klischee auch schon ein bisschen geworden.
Ich meine, das ist fast, kann man sagen, das Prinzip des Kinderbuchs, das ist, wie Kinder einfach Chaos machen und Ordnung stört. Also denken Sie, das ging ja schon los bei Astrid Lindgren mit Pippi Langstrumpf und Michlaus Lönneberger, die alles durcheinander gebracht haben.
Die Anarchie, die dann zum Guten führt und zur Kreativität.
Ja, also, was ist denn Freude und zum Spaß.
Was ist denn jetzt aber hier doch besonders bei Marie d'Orléans?
Das setzt dieses Bilderbuch natürlich in einer ganz kleinen Geschichte, aber dafür unglaublich üppig in seiner Illustration um. Also die Bilder werden von Doppel zu Doppelseite immer bunter, immer surrealer, immer üppiger. Und man kann sagen, also sozusagen mit blühender Fantasie wird hier eine fröhliche Geschichte bebildert. Das Happy End kommt dann nicht so besonders überraschend, aber immerhin sehr, sehr charmant.
Also das heißt sozusagen, das überzeugt vor allem durch die Bildwelt.
Ja, das würde ich sagen. Die Geschichte ist eher einfach, die ist knapp und kurz. Aber hier steigert sich eben, ich sagte eben, die Farbigkeit von Seite zu Seite, die Üppigkeit. Steigert sich aber auch die Lebendigkeit der Personen, also dieser drei Erwachsenen, beziehungsweise dann noch zwei Erwachsenen, der Eltern und des Kindes. Also von Anfang an kann man sagen, dass ihnen ihre Gefühle ins Gesicht geschrieben sind. Sehr zart, sehr fein. Also man sieht von Anfang an Ärger, Empörung, Angst, Erleichterung in ganz feinen Strichzeichnungen. Aber die Körpersprache, die wird auch immer ausdrucksvoller. Da gibt es dann die wütenden Reaktionen, den hektischen Kampf gegen die wuchernde Natur, das resignierte sich drauf einlassen und natürlich zum Schluss die wilde Freude am wilden Grün.
Aber es ist ja doch jetzt für ganz kleine Kinder, ne? Ab 4 Jahren, weil Sie so sagen, auch dieser Humor und dieser Witz, der kommt so auch durch die Bilder raus. Verstehen das denn so kleine Menschen schon?
Also ich denke mal, Bilderbücher werden ja gut ab und zu auch von Kindern alleine betrachtet. Eigentlich hofft man ja immer, dass sie das auch allein anschauen. Aber so ein Bilderbuch hat doch auch wirklich mindestens eine zweite Ebene. Und da kommt diese Karikatur der Ordnung oder dieses Plädoyer fürs Chaos kann man natürlich auch mit Kindern besprechen. Ich sehe Kinder immer auch Bilderbuch anschauen auf dem Schoß von großer Schwester, von Mutter, von Großmutter, von Tante. Und da sind es dann doch sehr, sehr witzige Beobachtungen, die man gemeinsam machen kann. Also wie der Vater pflichtbewusst diese kugeligen Bäumchen abstaubt. Er schneidet sie nicht, er staubt sie ab. Die Mutter mit dem Lineal, den Rasen, die Rasenhöhe misst. Wie der Gärtner die Farben der Blumen abgleicht, damit das alles zueinander passt. Und nur die Tochter heimlich und hingebungsvoll dann an den wuchernden Blüten schnuppert. Die hat von Anfang an das alles, dieses Chaos, geliebt. Das ist einfach ganz köstlich.
Und das hört sich jetzt aber dann doch nicht so stereotyp an, wie wir das vorhin so kritisiert haben.
Eben, ich sage, die Grundidee ist natürlich eine, die ist absolut nicht neu. Aber die Machart ist unglaublich. Und Marie d'Orléans hat vorhin eine Widmung reingeschrieben. Sie widmet es Kindern mit ansteckender Freiheitsliebe und überschäumender Fantasie. Und ich denke, diese Kinder und auch andere Kinder und übrigens auch das Kind im Manne oder in der Frau, die werden alle von diesem Bilderbuch wirklich verzaubert.
Schön. Wilde Blätter, so ist das Bilderbuch überschrieben von Marie d'Orléans. Übersetzt hat es Andreas Illmann. Im Schallzeitverlag ist es erschienen mit 48 Seiten für 18 Euro. Für kleine Menschen ab 4 Jahren ist es empfohlen. Und uns hat es Silvia Schwab ans Herz gelegt. Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Emilia Smechowski war 5 Jahre, als sie mit ihrer Familie aus Polen nach Deutschland floh. In ihrem Buch Wir Strebermigranten erzählt sie ihre persönlichen Erlebnisse als kollektive Erfahrung. Eine Geschichte von Charme und verbissenem Aufstiegswillen. Emilia Smechowski liest heute in Dresden.
Dieser Wille war sehr groß Und der Traum war auch sehr schön, in den Westen zu gehen. Wir haben uns sehr viel davon erhofft, was auch alles eingetreten ist. Ich finde aber, es ist auch etwas verloren gegangen und der Preis war sehr hoch, den wir gezahlt haben.
Emilia Smechowski liest heute um 19 Uhr im Erich-Kästner-Haus in Dresden aus ihrem Roman Wir Streber-Migranten. Um Anmeldung wird gebeten. Ende April starb der amerikanische Schriftsteller Paul Auster. Arte zeigt eine Dokumentation über ihn in der Mediathek.
Alles ist miteinander verbunden. So arbeiten Künstler. Eines führt zum anderen.
One thing leads to another.
Vor ein paar Jahren traf die deutsche Regisseurin Sabine Liedl den weltberühmten Autor in seinem Haus in Brooklyn in New York und sprach mit ihm über seine Bücher, über sein Leben und über den Kampf für demokratische Werte. Aus diesen Gesprächen und weiteren Interviews mit Austers Ehefrau Siri Hustvedt, Wim Wenders und anderen Weggefährten entstand der Film.
Ein Schriftsteller, auch ein Drehbuchautor oder ein Schauspieler, sie tun alle dasselbe. Sie versuchen, ausgedachte Figuren zum Leben zu bringen.
Paul Auster, Was wäre wenn? Die Dokumentation von Sabine Liedl ist bis zum 10. August in der Arte Mediathek zu sehen.
Du bist ein Arbeiterkind in Deutschland, ein Arbeiter, verstehst du?
Die Mutter in dem Stück Unser Deutschlandmärchen ist eine türkische Gastarbeiterin, wie man damals sagte. Der Sohn, in Deutschland geboren, träumt von der Literatur und dem Theater.
Willst du auch noch ans Theater?
Meine, bitte hör auf.
Unser Deutschlandmärchen steht morgen Abend auf dem Programm des Maxim Gorki Theater in Berlin mit Cesede Tersian als Mutter.
Ich habe dir das Leben geschenkt und ich werde es doch nicht zulassen, dass du dein Leben einfach wegwirfst. Du gehst nirgendwo.
Es ist die Adaption des gleichnamigen Romans von Dincer Gücüter. Er erhielt für das Buch im vergangenen Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse.
Ich habe jetzt heute, also mit 43, auch ein ganz anderes Bild über meine Mutter, über die Frauen. Die haben gekämpft. Die wollten ihr eigenes Leben leben. Die wollten nie in die Knie gehen. Das wollte ich auch mal zeigen.
Unser Deutschlandmärchen in der Regie von Hakan Savaş Mica. Morgen am Mittwoch um 19.30 Uhr im Maxim Gorki Theater in Berlin. Die nächste Vorstellung ist dann am 14.06.
Die Frauenbewegung der 1970er Jahre hat viel in den westlichen Gesellschaften bewirkt, ganz sichtbar zum Beispiel mit den Frauenbuchhandlungen, die in vielen europäischen Städten damals gegründet wurden. Nach dem Prinzip, nur Bücher, die entweder von Frauen verfasst wurden oder feministische Themen behandelten, entstand so in Mailand auch die Libreria delle Donne di Milano. Von Anfang an aber war dieser Ort mehr als nur eine Buchhandlung. Frauen diskutierten dort auch über neue Formen des politischen Zusammenlebens und entwickelten daraus praktische Erfahrungen und Theorien, die sie dann gemeinsam veröffentlichten. Und heute gibt es die Buchhandlung noch immer und Elisa Göppert und Hanna Kopp haben sie besucht.
Eine ruhige Nebenstraße im Osten Mailands. Hier liegt Italiens älteste Frauenbuchhandlung. Bücherregale bis fast unter die hohen Decken, Verkaufstische voller Romane, Sachbücher und politischer Schriften. Werke von Michaela Murgia und Annie Ernaux über Hannah Arendt oder Rosa Luxemburg. Keine unnötige Dekoration schmückt den Raum, hier geht's ganz klar um die Bücher. An der Kasse steht Renata Safatti. Die 86-Jährige ist Teil des feministischen Kollektivs, das die Buchhandlung vor knapp 50 Jahren gründete.
Veramente, i libri scritti da donne erano un po' considerati come dei libri per signorine.
Bücher, die von Frauen geschrieben wurden, sah man früher eher als Lektüre für junge Mädchen an. Ihre Werke wurden weniger ernst genommen, waren weniger wichtig als die der großen Schriftsteller und Philosophen. Wir aber wollten das Schreiben von Frauen wertschätzen.
La scrittura delle donne.
Also machten sie sich auf die Suche nach vergessenen Werken, stellten eigene Bestenlisten zusammen und informierten über Leben und Wirken von Autorinnen. So entstand ein Gegenkanon. Und der umfasst viele Themenbereiche, zeigt uns Renata beim Gang durch den Laden.
Wir haben Philosophia, Politica delle Donne, Anthropologia.
Es gibt Bücher zu Philosophie, Frauenpolitik, Anthropologie, Geschichte und Belletristik. Von Anfang an sollte die Libreria selbst verwaltet und finanziell unabhängig sein. Dass sie viel mehr ist als ein Ladengeschäft, erleben wir auch an diesem Nachmittag. Renata führt uns nach nebenan, wo sich gerade die Redaktion der Online-Zeitschrift der Libreria trifft. Etwa 15 Frauen sitzen hier auf Sofas und Stühlen. Über Zoom sind weitere zugeschaltet aus Rom, Verona und Padua. Renatas Tour geht weiter. Nebenan brutzelt und dampft es. Und vor allem, es duftet. Anna Maria Rigoni bereitet gerade in der Küche ein Menü vor und muss aufpassen, dass der Schweinebraten nicht anbrennt.
Allora, facciamo un risotto con i carciofi, le patate arrosto, le carote e una torta di cioccolato e pere.
Dazu gibt es Artischockenrisotto, Bratkartoffeln, Karotten und einen Schokoladenbirnenkuchen. Ein männlicher Helfer komme später noch zum Kartoffeln schälen und servieren, schmunzelt Anna Maria. Renata erklärt, nach der Buchvorstellung heute Abend wird wie immer gemeinsam gegessen.
La chiamavano cucina relazionale, della relazione.
Wir haben es Cucina Relazionale genannt, Beziehungsküche. Denn wir treffen uns nicht nur und danach geht jede zu sich nach Hause. Es geht uns um eine Politik, die auf Beziehung aufbaut. Also ist das Essen auch ein Teil davon.
Die Libreria delle Donne ist auch Ort einer eigenen feministischen Philosophie geworden. Dafür wesentlich, Theorie entsteht aus der gelebten Praxis, also auf Basis eigener Erfahrungen. Giordana Masotto, Ende 70, gehört zu den Gründerinnen der Libreria.
C'è una pratica di pensare insieme.
Es gibt eine Praxis des gemeinsamen Denkens. Man erzeugt Gedanken aus dem Leben heraus, zum Beispiel wenn Frauen sich begegnen. Und genau in diesem Zusammensein, im Gespräch, in Auseinandersetzungen oder im gemeinsamen Handeln, entstehen Gedanken.
Diese Beziehungen zwischen den Frauen stehen im Zentrum der Libreria und der hier gelebten Idee weiblicher Freiheit. Sie schaffen einen eigenen Bezugsrahmen außerhalb patriarchaler Zustände. Inzwischen wird der Veranstaltungsraum der Libreria immer voller. Gleich wird ein Buch über die russische Punkband Pussy Riot vorgestellt. Viele der Besucherinnen sind Frauen, die in den 70er Jahren oder den Jahrzehnten danach feministisch geprägt wurden. Zum Schluss fragen wir Giordana, gibt es Konflikte zwischen verschiedenen feministischen Generationen und Positionen?
Wie ich gerne sage, man stellt nicht 2000 oder 3000 Jahre Patriarchat in Frage und löst dann alles in 40 oder 50 Jahren. Ich will damit sagen, die Dinge sind komplex und müssen vorwärts getrieben werden. Indem wir weiter miteinander sprechen, uns auseinandersetzen und gemeinsam offen diskutieren.
Und im Anschluss der Veranstaltung wartet ja Anna Marias Menü auf die Besucherinnen. Eine gute Gelegenheit, um für eine feministische Zukunft zu streiten.
Die Libreria del Donne di Milano, die älteste Frauenbuchhandlung in Italien.